Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend ist psychosomatische Krankheiten. Wenn Sie wollen, am Ende dieses Abends können Sie den Titel umändern in Pneumopsychosomatische Krankheiten. Aber das ist ein Geheimnis für nachher. Also psychosomatische Krankheiten. Ich habe drei kurze Sprüche, um das einzurahmen, was ich zu sagen habe heute Abend über psychosomatische Krankheiten. Hören Sie diese Sprüche, die sagen es viel besser, auch viel schöner im Deutsch, als ich es sagen kann. Ich hörte es und es bebte in meinem Leib. Ich hörte es und es bebte in meinem Leib. Ob des Schalles gellte mein Mund. Der Fraß drängt in meine Gebeine. Und unter mir bebte mein Schritt. Kennen Sie das, wenn Sie eine böse Nachricht über ein Examen bekommen haben oder irgend so eine Auskunft, die durch die Ohren hineingegangen ist, und da wird man ganz und gar körperlich und seelisch kaputt. Das ist das Erste. Der zweite Spruch gibt uns etwas mehr Auskunft über das Wesen des Menschen. Ich muss diesen Spruch so lesen, wie er steht. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und unversehrt möge euer Geist, das ist Pneuma, und Seele, das ist Psyche, und Leib, das ist Soma, auf untadelige Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Also da haben Sie den ganzen Menschen in wenigstens der christlichen Sicht. Dann das letzte Wort, das dritte, das Wort Gottes scheidet Gelenke und Mark, Seele, Psyche und Geist, Pneuma. Soweit das zum Anfangen über psychosomatische Krankheiten. Ich kann natürlich über psychosomatische Krankheiten nicht reden, bis wir etwas verstehen, wie der Mensch konstruiert ist. Wenn man ein Auto flicken will, muss man verstehen, wie das Ding gebaut ist. Und wenn wir Menschen helfen wollen mit psychosomatischen Krankheiten, müssen wir begreifen, wie sie sind. Nun, es gibt besonders im Deutschen etwas Durcheinander mit den Termini. Und weil wir unsere lieben Theologen unter uns haben und der Mensch wird auch nicht nur von den Ärzten behandelt, sondern auch von den lieben Theologen, muss ich meine Termini festlegen, sonst kommen wir ganz und gar durcheinander. Man sagt im Deutschen, dass ein Mensch Geist hat. Nun, wir wissen alle, was es bedeutet. Man meint, dass er intelligent ist und Persönlichkeit hat. Und dieses Wort Geist hat ein sehr breites Spektrum im Deutschen. Im Englischen ist es etwas leichter, weil man Spirit hat und auch Mind. Und Mind hat man nicht im Deutschen. Und da muss ich also sehr genau definieren, was ich sage, sonst werden Sie durcheinander kommen, einfach von dem Standpunkt der Termini aus. Für mich heute Abend, wie ich mit Ihnen rede, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Leib, der Körper, das Soma. Und für mich ist das Ego, die Seele, die Psyche. Und der Geist ist natürlich das Pneuma, und Geist ist natürlich viel weniger zu verstehen in dieser Hinsicht als in dem normalen Sprachgebrauch. Nun, Sehen Sie, was für eine Wirkung das hat, wenn man das anfängt. Das ist, die Kinder, die verstehen es nicht, aber es gilt in ihren Knochen, nicht wahr? Und der Fraß geht ein in ihre Seele. Nun, wir wollen probieren, ob wir es doch ein bisschen besser machen können. Es gibt drei Hauptstandpunkte über das Wesen des Menschen, das wir verstehen müssen, ehe ich an die Psychosomatik vom medizinischen Standpunkt eingehen kann. Ich will das tun, die Psychosomatik auch vom medizinischen Standpunkt, klinischen Standpunkt aus machen und so für alle, nicht nur, dass die Mediziner davon was haben. Aber ich kann es nicht tun, es sei denn, dass wir im Klaren sind über diese Dinge. Der erste Standpunkt über das Wesen des Menschen ist der positivistische Standpunkt. Und der positivistische Standpunkt ist, dass der Mensch aus dem besteht, was man experimentell handhaben kann, also aus einem Körper. Krebszyklus, alles andere, was es da gibt in uns, Stoffwechsel, Anatomie, all diese Dinge sind da. Und nur das Soma ist vom wissenschaftlichen Standpunkt aus von Wirklichkeit. Das ist ein Standpunkt, der weit und breit vertreten wird von den Materialisten. Und ihre Medizin ist darauf aufgebaut. Die sagen, dass etwas wie Psyche einfach ein Niederschlag oder eine Spiegelung ist des Leibes. Ich sprach bei der Steirischen Woche, Steirischen Akademie vor einiger Zeit in Graz über diese Dinge und benutzte das Wort unvorsichtigerweise Psyche. Und da stand ein Kollege, ein Marxist, sofort auf und sagte, bitte Herr Kollege, diese Dinge, die unfassbar sind für uns und unfasslich sind für uns, wollen wir lassen, die sind inhaltsleer. Und das ist der erste Standpunkt. Der zweite Standpunkt ist, dass der Mensch schon aus seinem Soma besteht. Ja, Blinddarm, den man ab und zu rausnehmen muss, also das Soma ist da. Aber dass er noch dazu als Entität eine Psyche tatsächlich hat und dass diese Psyche, jetzt passen Sie bitte auf, denn diese Meinung setzt sich mehr und mehr durch, dass diese Psyche tatsächlich nicht nur aus Bewusstsein und Unterbewusstsein besteht, sondern dass diese Psyche selber so schwer fasslich ist, dass sie hinter einem Ereignishorizont steht. Dass sie also, wenn ich das wagen darf, zu sagen, transzendent ist. Und es gibt viele Leute, besonders unter den Psychiatern und Psychologen, die zu dem Standpunkt gekommen sind, Bewusstsein, Unterbewusstsein, all diese Dinge sind tatsächlich transzendente Entitäten. Ich gehe jetzt gerade darauf ein, wenn ich, nachdem ich den dritten Standpunkt genommen habe, über das Wesen des Menschen, und dieser dritte Standpunkt ist der christliche Standpunkt. Und ich schäme mich heute nicht als Wissenschaftler, Ihnen zu sagen, dass dieser christliche Standpunkt über den Aufbau des Menschen meinen experimentellen Bedürfnissen entspricht. Der christliche Standpunkt ist, dass der Mensch nicht nur aus Soma und Psyche besteht, sondern auch das Pneuma eine entscheidende Rolle in ihm spielt, die nichts zu tun hat mit Psyche, die ganz getrennt ist. Und das Wort Gottes scheidet zwischen Psyche und Pneuma. Nun, das sind die drei Standpunkte. Ich gehe jetzt zurück zu dem zweiten Standpunkt, denn wir werden keine Mühe haben, mit dem ersten Standpunkt haben, dass der Mensch ein Soma hat, obwohl wir Mühe haben, wenn sie sagen, besteht nur aus Soma. Nun, warum sind wachsende Zahlen von jungen Molekularbiologen und Psychiatern, warum kommen sie immer mehr zu dem Standpunkt, dass die Entität, die man Psyche nennt, bei einem Menschen tatsächlich eine Entität ist, die handfest und handgreiflich ist, auch wenn man sie nicht erfassen kann mit normalen wissenschaftlichen Methoden. Warum kommen Sie zu diesem Schluss? Ich nehme den Fall von Gunther Stent. Der ist ein deutsch-amerikaner Molekularbiologe und war früher, als er von hier wegging nach Kalifornien, der war Positivist, auch in Bezug auf seine Molekularbiologie und seine Analyse des Menschen. Und sein Werdegang ist sehr interessant, hat er beschrieben in Science vor einigen Jahren, 2-3 Jahren. Er kam zu seiner neuen Einstellung, dass er als Molekularbiologe dieses Problem der Psyche eines Menschen in psychosomatischen Krankheiten ernst nehmen muss, durch die Arbeiten, die klinischen Arbeiten von Wilder Penfield. Und er ist zusammen in dieser Hinsicht mit Professor Spelly, der auch in Kalifornien ist. Nun, was waren diese Arbeiten von Wilder Penfield, die eben so grundlegend waren in seiner Bekehrung vom Positivismus zu dem Standpunkt, dass tatsächlich der Mensch eine Hybride ist aus Transzendenzen immanent? Denn das ist, was er sagt. Er hat auch einen guten Artikel in Science geschrieben darüber. Ich staune, dass Science es gebracht hat, aber es war so wissenschaftlich sauber, dass der Editor es bringen musste. Nun, was waren diese Versuche, die ihn überzeugte? Ich muss jetzt ein bisschen die Klinik mit Ihnen machen auf diesem Gebiet. Wilder Penfield war ein Neurochirurg und er hat einige Hunderte von Patienten genommen, die hoffnungslose Fälle waren von Epilepsie, verschiedene Arten von Epilepsie. Und die Epilepsie war in allen Fällen therapeutisch nicht zu behandeln und auch chirurgisch, soweit man sehen konnte, nicht zu behandeln. Und er nahm diese einige Hunderte von Patienten und bekam, was man nennt von ihnen, informed consent. Nun, ich weiß nicht, was der technische Ausdruck ist. Ich habe hier gefragt, habe keine Antwort bekommen. Informed consent ist, dass man alle Karten auf den Tisch legt bei einem Patienten. Sagt genau, wie die Sache steht, zu dem Patienten in einer Sprache, die er versteht. Und dann sagt, wir können Ihnen nicht helfen, aber Sie können uns helfen. Wollen Sie, dass wir einige chirurgische Eingriffe in Ihr Gehirn machen, wovon wir nicht garantieren können, dass Sie helfen? Vielleicht tun Sie es, wir wissen es nicht. Aber es könnte dazu führen, dass wenigstens anderen Menschen geholfen wird. Und dann, wenn die Menschen verstanden haben und geprüft worden sind von anderen Ärzten, dass sie wirklich verstanden haben, dass ein Risiko ist, dass man aber altruistisch anderen Menschen helfen will, dann geben sie einen Consent, als Meerschweinchen benutzt zu werden. Und er hat einige hundert von diesen Menschen bekommen, die informed consent gegeben haben. Sehr wichtig, dass man das tut, dass man das nicht heimlich macht, hintenrum. Es wird viel gemacht, hintenrum, und es ist nicht zu verantworten. Wilder Penfield hat das nicht gemacht, hat es mit informed consent gemacht. Und dann hat er die temporalen Lappen aufgemacht, unter Vollnarkose natürlich, und in, entschuldigen Sie, haben einen Grund, das zu sagen. Sie werden gleich sehen. Und viele Elektroden an verschiedenen Zentren in den temporalen Lappen eingepflanzt. Dann, als er dann die Drähte draußen hatte, ließ er sie richtig ausheilen. Und als die Patienten ausgeheilt waren, da hat er sie untersucht. Er legte sie auf seine Couch, alle Psychiater und Leute dieser Art haben eine Couch, nicht wahr? Und legte sie die drauf. Und dann, ohne Narkose, hat er sie stimuliert mit kleinen elektrischen Stößen. Die verschiedenen Elektroden, eine nach der anderen. Und er stellte etwas ganz Verblüffendes vor. Man hat es nie getan. Man hat nie geahnt, dass das rauskommen würde. Aber auf einmal, der Patient sollte sagen, was er empfindet zu bestimmten Zeiten. Aber ihm wurde nicht gesagt, genau wann der Stoß gegeben wurde. Es war ein ganz Schwachstromstoß, nicht wahr? Und die Patienten, ja, sehr wichtig, gut, ich brauche all diese Punkte und ich bin sehr froh, dass Sie, meine Damen und Herren, nicht lachen, denn ich brauche sie alle für nachher. Die Patienten haben dann angefangen zu sagen, ich bin auf den Feldern und ich binde, ich mache Kränze, ich mache Gänseblümchenkränze und lege sie auf den Kopf und wir spielen. Und ich bin 2, 3 Jahre alt. Oder ich rede mit meinen Eltern, die längst tot sind. Oder mit meinen Jugendfreunden. Oder wir beziehen ein neues Haus. Und ich als Kind gehe durch das Haus und untersuche alles. All die Jugenderinnerungen, die längst vergessen waren, an die sie jahrelang nie gedacht hatten, die aber sie jetzt erkennen, kommen zum Vorschein. Und er hat festgestellt, ohne dem Patienten zu sagen, dass die verschiedenen Elektroden verschiedene Erinnerungen hervorbringen. Und man konnte das wiederholen, so oft man wollte. Man musste nur eine Pause lassen, bis sie sich erholt hatten, und dann noch einmal machen und dann hören, was sie dazu erfahren. Nun, diese Patienten waren nicht narkotisiert, nicht unter Narkose. Sie waren nicht konfus. Sie wussten genau, dass sie auf Dr. Penfields Couch liegen, dass sie alt sind und epileptische Patienten sind. Und während sie diese subjektiven Erfahrungen machten, wussten sie objektiv, dass sie nicht in der Wirklichkeit waren. Sie wussten, dass ihre Eltern tot waren und sagten, ich rede jetzt mit meinen Eltern. Oder ich binde die Blumenkränze und lege sie auf den Kopf von einem Freund. Sie wussten all das. Also er hat hier ein Doppelleben hervorgerufen, ein subjektives, wo das objektive Leben ganz klar auch vorhanden war und nicht verwechselt wurde und die Patienten waren nicht konfus über ihre Lage und man konnte es wiederholen, so oft man wollte. Nun, er hat das interpretiert und Günther Stent ist der Überzeugung, dass er richtig interpretiert hat. Er hat gesagt, offenbar sind all diese Jugenderinnerungen gespeichert auf einem System in dem Gehirn und tadellos gespeichert auf diesem System, das so funktioniert wie ein Videoband oder wenn Sie wollen ein Tonband, aber hier ist es ein Videoband, ein Tonband zusammen. Und dass der Strom, der das auslöst, hier passen Sie bitte auf, der Strom, der das auslöst, so schwach ist, dass er dem Bewusstsein, dem Perzept, nichts tut. Deshalb nahmen Sie an, dass das Gehirn aus 2 Bestandteilen besteht, die getrennt funktionieren. Der erste Bestandteil ist somatisch und wird ausgelöst, in Betrieb gesetzt durch den schwachen Stoß. Und dann wird das perzipiert, also wahrgenommen, von etwas, was nicht beeinträchtigt wird und nicht beeinflusst wird und nicht beschädigt wird durch diesen Stoß. Sie kamen zu dem Schluss, dass das Gedächtnis von all diesen Dingen, das Gedächtnis von dem Menschen verdrahtet ist und dass man durch diese Verdrahtung auslösen kann, was drin ist. Dass aber das Perzept unabhängig ist von der Verdrahtung. Nun, es sind andere Leute, die zu dem gleichen Schluss gekommen sind. Lesen Sie Culbertson zum Beispiel über das Bewusstsein. Culbertson war der Überzeugung, dass die Intelligenz und die Speicherung von dem Gedächtnis verdrahtet ist. Er hat 100% recht. Natürlich ist es verdrahtet.
Aber er kam zu dem Schluss nach jahrelanger Arbeit, dass das Bewusstsein, das Perzept, wie sie es nennen, nicht vertragen ist. Er probiert es zu vertragen und hat diese großen Bäume vom Bewusstsein aufgebaut, um das zu tun. Ist ihm nie gelungen. Also haben wir zwei Dinge. Wie erklären Sie das? Sie sagen, dass das Gehirn so funktioniert. Entschuldigen Sie jetzt, dass ich primitiv rede, aber ich habe nur ganz kurze Zeit und ich habe zu viel zu sagen heute Abend, um alles zu behandeln. Sie sagen, dass das Gehirn so aussieht wie ein riesig kompliziertes Fernsehgerät. Und wenn man den Strom einspeist, dann wirft es auf die Mattscheibe, auf den Schirm, ein Bild dessen, was eingespeist wird von der Umwelt. Die sagen aber, dass wenn diese Maschine tadellos funktioniert, wirft sie dieses Bild auf den Schirm, ist aber des Bildes nicht bewusst. Ich meine, ein Fernsehgerät, wenn ein Fußballspiel gespielt wird, zittert vor Freude nicht, wenn jemand ein Tor schießt, nicht wahr? Der Apparat ist einfach elektronisch, funktioniert, bildet ein elektronisches Bild und der Affe oder der Mensch, der davor sitzt, der ist derjenige, der es, entschuldigen Sie, ich meine das ganz neutral, absolut neutral. Einfach eine Tatsache, denn Affen zittern vor Freude, wenn sie diese Dinge sehen, genau wie Menschen. Entschuldigen Sie, das war auch nicht also überlegt, und, aber Sie verstehen mich nicht, war wenig böse sein. Also der Affe, entschuldigen Sie, oder der Mensch, kann sehr gut leben ohne die Maschine. Ist getrennt. Wenn man die Maschine ausstellt, stellt man den Affen nicht aus. Der lebt weiter. Aber der Affe für seine Information ist abhängig von der Elektronik. Und diese Wissenschaftler, die Molekularbiologen, sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir hier ein wunderbares Gerät haben, das imstande ist, fünf Bilder übereinander zu bringen, die fünf Sinne. Und auf einen Schirm zu werfen, dass wir riechen können, das ist ein Sinn, dass wir schmecken können, dass wir Propriozeption haben, dass wir sehen können, dass wir hören können. Und dass das irgendwie elektronisch gebildet wird auf einem Schirm, den man nicht gesehen hat, aber elektronisch dort wiedergegeben, was in der Umwelt geschieht. Ich meine, hier sehe ich 600-700 Leute vor mir, elektronisch auf einem Schirm. Aber die sagen, dass der Schirm verdrahtet ist und dass man ihn stören kann. Wir wissen das. Wenn ich LSD einnehmen würde und ein bisschen Hasch obendrauf und dann ein wenig Amphetamin dazu, würde ich die Verdrahtung meines Fernsehgerätes hier und auch meines, was sagt man, Radio noch dazu, also Hören und Geschmack und Geruch, würde ich verbieten. Und da würde ich ein verzerrtes Bild haben auf meinem Schirm und etwas anderes würde dann das wahrnehmen. Also, dieses, was wahrnimmt, das Perzept, ist nicht beeinflussbar durch das, was die Maschine beeinflusst. Und deshalb sagen sie, die beiden sind getrennt. Nun, die sagen mit Kant und Descartes, dass das Perzept, das womit man perzipiert, dass das eigentlich dem Zugriff der Wissenschaft sich entzogen hat. Dass man das nicht direkt zugreifen kann. Deshalb sagen sie, die Heutigen, dass es hinter einem Ereignishorizont ist. Und das ist gestern der Grund, warum ich Ereignishorizont durchgenommen habe. Wenn Sie gestern Abend nicht da waren, ich bitte Sie und nicht wissen genau, was ein Ereignishorizont ist, dann lesen Sie das nach in der Mission des wissenschaftlichen Materialismus, wo ich das behandelt habe. Nun, wenn das der Fall ist, heißt das, dass wenn ich sterbe, dass das Fernsehgerät ausgeschaltet wird, dass das aber nichts zu tun haben braucht zu dem Perzept. Wenn das Perzept, das Bewusstsein, die Psyche, alles ineinander eingeschlossen, wenn das hinter einem Ereignishorizont steht. So ist der Mensch eine Hybride, sagen diese Molekularbiologen, eine Hybride zwischen dem diesseitigen Raum-Zeit-Kontinuum und dem Transzendenten, das was jenseits des Ereignishorizontes ist. Also, dass wir Wanderer sind zwischen zwei Welten. Das ist also der Standpunkt, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht, der zweite Standpunkt. Jetzt muss ich schnell kommen zu dem dritten Standpunkt, und das ist der christliche Standpunkt. Und ich glaube, dass das absolut wissenschaftlich notwendig ist heute, dass wir das machen. Ich will, meine sehr verehrten Damen, hier nicht nur dogmatisch sein. Was ich gesagt habe über Stent und Walter Penfield, dazu kann ich stehen. Und zwar einigermaßen wissenschaftlich. Was ich jetzt sage, sage ich behutsam. Nehmen Sie an, was gut ist, und verwerfen Sie das Schlechte. Sie sind da, um zu sieben, zu sichten, was ich sage. Dieser Standpunkt sagt, dass der Psyche in der Mitte sitzt dort. Und der Psyche empfängt durch die fünf Sinne, 1, 2, 3, 4, 5, die funktionieren durch das, mit der Hilfe des Soma, des Somas, und die liefern dann ein elektronisches Bild dessen, was in der Umwelt hier vor sich geht. Die liefern das in die Psyche, und die Psyche perzipiert das. Und zwischen den beiden ist ein Ereignishorizont. Das nennt man sinnliche Wahrnehmung, die Wahrnehmung der fünf Sinne. Nun, sagt das christliche Bild, und hier passen Sie auf, dass es nicht nur diese Seite gibt, Psyche und Soma, sondern dass es eine andere Seite gibt, nämlich Pneuma. Und dass das Pneumatische imstande ist, außersinnliche Wahrnehmung zu tätigen. Nun, Sie sagen ja, gut, die außersinnliche Wahrnehmung nimmt das an, was ich durch die Augen, durch die Ohren, durch den Geschmack, durch die Nase und durch die Propriozeption nicht wahrnehmen kann. Das geht durch die sinnlichen, die fünf Sinne. Die außersinnliche Wahrnehmung ist eine Sache, mit der man rechnen muss heute und die nicht über die fünf Sinne geht. Wie kommt die außersinnliche Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Transzendenten, in die Menschen hinein? Das ist das jetzige Problem, und das muss ich jetzt machen, weil das zu dem christlichen Bild sehr gut passt. Also die beiden Seiten speisen in die Psyche hinein. Was für Beweise haben wir dafür? Also die NASA hat sehr viel, ohne es zu wissen, auf dem Gebiet getan. Sie haben festgestellt, passen Sie hier auf, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wenn man einen Menschen als Astronaut in eine Kapsel tut, um die Verhältnisse im Raum wiederzugeben, dass wenn man ihn in Sinnesentzug bringt, also die fünf Sinne ausschaltet, die Kapsel ist dunkel, seine Augen sehen nicht, die Kapsel ist isoliert, seine Ohren hören nicht. Riechen tut er nicht, er ist einfach in warmem Wasser. Man nimmt ihm die Propriozeption, indem man ihm das Gewicht nimmt. Und da schwimmt er, wie wo es keine Gravitation gibt, weil er in Wasser ist oder draußen im Raum, hat er natürlich keine Propriozeption, um zu stehen, weil er nicht stehen muss, die Gravitation ist weg. Und wenn man einen Menschen derart in Sinnesentzug tut, wie man es bei den Astronauten getan hat, dann ist etwas, ein Phänomen aufgetaucht, das ganz neu war. Der Mann fing prompt an, außersinnliche Wahrnehmung zu erfahren. Die außersinnliche Wahrnehmung konnte guter Art sein. Die Frommen, und es gibt viele fromme Astronauten, wie Sie wissen, die Frommen
haben Bilder gesehen von einer guten Transzendenz. Ich muss sehr vorsichtig sein, was ich hier sage, denn diese Dinge sind subjektiv erfahren. Die nicht so frommen oder die Neutralen, die haben neutrale Dinge erfahren oder böse Dinge erfahren. Aber erfahren haben sie sie. Also in dem Augenblick, wo man hier Sinnesentzug von den fünf Sinnen walten lässt, fängt die Psyche an, das zu sehen, das zu erfahren, das zu perzipieren, was es bis jetzt nie perzipiert hat. Wie konnte man das erklären? Es ist reversibel. Sobald dieses System von dem Soma wieder eingeschaltet wird, verschwindet das andere. Und die außersinnliche Wahrnehmung hört auf. Wie soll man das erfahren? Die Bibel gibt uns eine sehr gute Antwort da. Sie sagt, dass wenn ein Mensch ein Interview haben will mit Christus oder mit der transzendenten Welt, es eine sichere Methode gibt, es zu tun. Man geht nämlich in das Kämmerlein und man schließt die Tür. Und das heißt, wenn die Tür geschlossen ist, dann ist man in der heutigen Sprache in Sinnesentzug. Man schließt die Augen. Das ist der Grund, warum man die Augen schließt beim Gebet. Ich weiß, als ich Christ wurde, in Oxford, vor mehr Jahren, als ich zu sagen wage, ich habe mich sehr gestört über diese abergläubische Gewohnheit der Gläubigen, dass sie beim Gebet die Augen schlossen. Ich sagte, warum bleiben die Augen nicht offen? Bis plötzlich ich ein bisschen Physiologie gemacht habe. Und dann habe ich verstanden, dass wenn die Botschaft, das Signal von der transzendenten Seite wahrgenommen werden soll, dann muss man die anderen Sender ein bisschen dämpfen. Ich habe ein Radio zu Hause und wir können einen japanischen Sender bekommen. Aber wissen Sie, wir haben Bellemünster nicht sehr weit von uns. Und wenn das Ding funktioniert, das überschwemmt alles und wir können die fernen Sender gar nicht bekommen. Aber schaltet sich Bellemünster aus, dann höre ich es sofort. Und das ist der Grund, warum die meisten modernen Menschen diesen sechsten Sinn, diese außersinnliche Wahrnehmung, nie erfahren. Der heutige Mensch kann nicht stille sein. Er kann es nicht. Er fürchtet die Stille. Er muss, wenn sie auf die Berge gehen, nehmen sie ein Radio mit und flirren die Berge voll mit den Zeug. Entschuldigen Sie. Ist es nicht so? Haben Sie es nicht gehört? Oh, hab mich maßlos geärgert über diese Dinge. Wenn man stille sein will. Geht Ihnen, oh, ich bin so froh, liebe Damen und Herren, dass es Ihnen so geht wie mir. Die Sache ist die, der Mensch hat diese Fähigkeit, das zu tun. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Damen haben oft die Fähigkeit, Telepathie besser auszuüben als die Männer. Die haben eher ein Organ dafür. Wir haben, meine Frau und ich, wir sind nicht okkult, das sage ich Ihnen, wir haben Telepathie in Bezug auf unsere Kinder erlebt. Sie können das nachlesen, wenn Sie wollen, in dem Buch Ursachenbehandlung der Drogenepidemie oder Drug Users in Englisch, wo man ganz klar Sachen erlebt hat, die nichts zu tun haben mit den fünf Sinnen, mit denen man normal perzipiert. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, dass wir die fünf Sinne schon da in die Psyche hineinbekommen durch das Soma, aber dass es eine andere Möglichkeit gibt, Gemeinschaft zu pflegen mit dem Transzendenten. Wie Jesus selber gesagt hat, wenn ihr ins Kämmerlein geht, werde ich zu euch kommen, und er sagt es in seiner schönen sinnbildlichen Sprache, und euch mit euch das Abendmahl feiern. Er heißt einfach ein Fest zu machen am Tisch der Gemeinschaft. Und am Tisch hat man schönste Gemeinschaft. Dieses hier, dieses System von dem Soma, gibt uns Gemeinschaft mit dieser Dimension. Und dieses System hier gibt es Gemeinschaft mit unserem Gott. Die Sache ist die, dass wenn Gott eine Person ist, eine Superperson, werden die gleichen oder noch heikleren Regeln diese Gemeinschaft bestimmen, als die Gemeinschaft zwischen normalen Personen und mir. Und wenn ich andere Personen beleidige, mich gegen sie versündigen, wie die Bibel sagen würde, dann ist dieses System abgeschlossen. Zu. Und wenn ich das Gleiche tue, Gott gegenüber, werde ich nie ihn erfahren. Das ist, was die Bibel sagt, das entspricht meiner Erfahrung. Wenn Sünde ist zwischen uns und Gott, ist dieses Sendersystem kaputt. Und wenn Sünde ist zwischen uns und Menschen, ist dieses System kaputt. Und da ist die Seele isoliert. Und die meisten von uns sind schrecklich isoliert. Stimmt's oder stimmt's nicht? Aber wir haben alle Apparate da, um die Verbindung nach oben zu bekommen, um die Verbindung lateral zu bekommen mit unseren Mitmenschen. Die Bibel sagt, dass die meisten Menschen, oder viele, tot sind in Sünden und Übertretungen, nicht weil ihr Psyche tot ist oder ihr Psoma tot ist, sondern weil das Pneuma tot ist. Wann sind Sie das letzte Mal ins Kämmerlein gegangen? Also dann klagen Sie nicht darüber, dass Gott für Sie tot ist. Wenn Sie sich nie die Zeit nehmen, mit Ihren Freunden und Kommilitonen zu reden, sind Sie für Sie tot. Das ist genau das Gleiche mit Gott. Kann man nicht vermeiden. Also, solange man nicht dieses dämpft, ab und zu, wird man das nicht erleben. Das Erste, was man braucht, um das zu erleben, ist das zu dämpfen und sich entsündigen zu lassen, dass das funktionieren kann. Und dann kann man sehr gut hören. Wenn er verspricht, Gemeinschaft mit uns zu pflegen, das ist kein leerer Spruch. Das ist eine Sache, die einen Menschen neu bekommt. Nun, das ist der christliche Standpunkt. Und ich glaube, dass die letzten Arbeiten von NASA auf dem Gebiet sehr viel dazu getan haben, zu beweisen, dass der Mensch tatsächlich eine Hybride ist. Er ist eine Hybride zwischen seiner Psyche und Raum-Zeit-Kontinuum und dem Jenseitigen, was man Transzendenz nennt. Nun, wir nehmen jetzt einige Beispiele, um zu sehen, wie das praktisch funktioniert, um psychosomatische Krankheiten zu verstehen. Wir nehmen sie beispielsweise, ein Beispiel nach dem anderen. Sie wissen, dass wenn man viele Sorgen und Spannungen hat, dass das bestimmte Folgen haben kann. Zum Beispiel, wenn man einen Sorgenväter sieht, mit ganz tiefen Falten hier. Bei mir können Sie es nicht gut sehen, aber bei den meisten kann man sehr gut sehen. Es ist ein ganz klares Zeichen. Ganz tief da und dann ganz tief da und dann die Augen sitzen tief zurück. Sie wissen, dass das ein Kandidat ist für ein Magengeschwür. Kennen Sie das? Kennen Sie es selber? Wenn Sie große Sorgen haben und man vor Ihnen Wiener Schnitzel und Erdbeeren und Sahne vorsetzt, sagen Sie, oh, bitteschön, ich könnte es nicht. Der Magen ist kaputt. Vorsorgen. Also, das ist die Wirkung der Frustration in der Psyche auf das Soma. Denn die HCl, die Säure im Magen, ist doch ein Teil des Somas. So hat die Psyche eine Rückkopplung auf das Soma. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe vor zweieinhalb Jahren, den Arm gebrochen. Und ich war ins Spital eingeliefert und da haben sie mir 3 Stifte durchgemacht, weil es durchs Handgelenk war. Und das dauerte ein bisschen länger. Und wie ich da im Spital herumlag, mit diesen 3 Stiften im Arm, an mir vorbeigefahren, wurde ein alter Mann. Ganz blass, ganz grau. Und hatte die Farbe eines Krebskranken. Nun, man kann das nicht immer sagen, aber oft geht es zusammen. Und da gucke ich ihn an und es ist mein Nachbar, der Geigenbauer. Und er hat meiner Frau ihr Cello repariert. Ein begabter Künstler, aber er sieht aus wie der Tod. Da habe ich ihm vorbeifahren gesagt, Tag sowieso, ich wünsche Ihnen eine gute Operation, dass man das alles rausbekommt. Er sagt, ich bin für Krebs. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Er starb kurz drauf. Nun, seine Frau war eine sehr liebe Frau und sehr fröhlich und sie waren prächtige
prächtige Menschen, diese beiden. Und ich komme aus dem Spital und ich höre vom Pfarrer, als er mir telefoniert, ob ich wieder zu Hause bin, seine Frau ist innerhalb von einigen Tagen auch gestorben. Nun bitteschön, an was ist sie gestorben? Sie war absolut, soweit die Ärzte sehen konnten, gesund. Aber ihr Mann, den sie 40, 50 Jahre geliebt hat, war weg. Und da war das Licht des Lebens ausgegangen. Und sie legt sich hin und stirbt. Nun, das ist psychosomatisch. Das andere ist, wenn frohe Menschen ins Zimmer kommen und man sehr deprimiert ist. Sie wissen, dass intelligente Leute dazu neigen, depressiv zu sein. Also wenn sie depressiv sind, freuen Sie sich, ihr... Sie sind auch offen, Sie sind in Ordnung, Sie haben allen Grund. Wenn Sie wissen, dass diese frohen Menschen da sind im Zimmer, trotz seiner selbst, wird man froh. Stimmt es, stimmt nicht. Und das Gesicht fängt an zu strahlen. Also, das Soma strahlt, weil die Psyche strahlt. Da haben Sie Rückkopplung wieder. Nun, lasst uns das umgekehrt wieder nehmen. Wenn ich zu viel arbeite und zu viel Korrekturen mache, ich habe letztes Jahr 4 Bücher druckreif gemacht, also 3 druckreifen, das 4. ist jetzt gerade druckreif geworden. Und wissen Sie, wenn man das tut, 8, 9, 10 Stunden am Tag, bekommt man schrecklich Kopfweh. Kommt teilweise davon, dass ich nicht korrigieren kann mit meiner Brille auf. Meine beiden Augen sind nicht ganz gleich und da bekomme ich Kopfweh davon. Aber wenn ich ein bisschen Aspirin einnehme, dann ist sehr schnell besser. Eine halbe Stunde und ein Glas Milch dazu und es ist gut. Also sehen Sie, was ein bisschen im Sommer tun kann. Man hat Kopfweh von zu viel Arbeit in der Psyche und es wirkt sich zurück, hin und zurück. Die beiden sind eine Einheit, die unvorstellbar reversibel sind. Nun darf ich noch etwas wagen zu sagen. Was ich jetzt sage, ich bitte die Mediziner, stehen Sie nicht auf in Rebellion, aber nehmen Sie es, wie ich es sage, etwas Wahrheit ist dabei. Wir haben in London, als ich in der Krebsforschung war, im Middlesex Hospital, Universität von London, ich hatte eine Veröffentlichung in Aussicht mit dem Chef damals unseres Laboratoriums. Und wir haben gesagt, wir wollen die Geschichten von allen Patienten, die bei uns reinkommen, wir hatten Brustkrebs und Prostatakrebs, von allen, die bei uns reinkommen, analysieren drauf, ob sie wirklich Krebs haben oder nicht. Denn man hat noch nicht die Untersuchung gemacht, die wurden so eingeliefert und es wurde so vermutet. Und wir haben festgestellt, viele nach uns und auch vor uns haben das Gleiche getan. Dass wenn ein Mensch innerlich gebrochen ist und innerlich unerfüllt ist und ständig in der Frustration lebt, dass er einige Punkte höher steht auf die Wahrscheinlichkeit von Krebs. Nun, ich weiß, dass sehr, sehr viele Sachen eine Rolle spielen bei Krebs. Zum Beispiel, wenn Sie viel Essen, das behandelt worden ist mit Nitrit, bekommen Sie Nitroso-Verbindungen und die Nitroso-Verbindungen sind höchst krebserregend. Und das hat nichts mit dem Psyche zu tun, das hat mit der Chemie zu tun. Aber wenn ein Mensch die Genetik hat, Vater und Mutter, Großvater und Großmutter, an Krebs gestorben, dann ist er auch einige Punkte höher. Aber nur einige Punkte, man kann nie genau sagen. Aber das, was auch einige Punkte dazu gibt, ist, wenn diese Psyche hier ständig frustriert ist, nicht den Sinn, den frohen Sinn des Lebens entdeckt hat. Das spielt eine ganz große Rolle auf die Gesundheit der Seele und des Psyche, des Somas. Absolut kann ich nicht sein. Aber prüfen Sie sich selber, ob Sie Ihr eigenes Sommer kaputt machen, weil sie ihre Seele, ihre Seelenhygiene vernachlässigen. Wenn sie ihren Darm und ihre Darmhygiene vernachlässigen, sie sind auch ein Kandidat, nicht wahr? Und die Seelenhygiene, dass man rein bleibt in der Seele, wird sehr vernachlässigt und hat böse Folgen. Also das ist genug von dem. Nehmen wir einen einfachen Fall jetzt. Ein Mädchen bekommt plötzlich Pickel über das ganze Gesicht. Akne. Wissen Sie was? Wenn sie diese Pickel nicht los wird, kann sie psychosomatische Störungen bekommen. Sie bekommt Komplexe. Die äußeren Pickel tun etwas, sie schämt sich, tun etwas in ihrer Seele und sie leidet an Störungen davon. Ich gebe Ihnen jetzt eine ganz andere Sorte von psychosomatischen Krankheiten, um zu zeigen, dass der Mensch, obwohl er drei Entitäten hat, derart holistisch behandelt werden muss, dass man die drei Sachen kaum auseinanderhalten kann. Wollen wir sagen, junger Mann, er ist Pilot. Wollen wir sagen, Jägerpilot, denn diesen Fall kenne ich. Und ab und zu aus Jux und Spaß ist hingegangen mit seinen Kollegen an einem Samstagabend und Leben war langweilig beim Militär und hat ein paar Mikrogramm LSD eingenommen. Und obendrauf haben sie Haschisch geraucht. Und dann, um die Wirkung zu verstärken, ich hoffe, dass ich keine Geheimnisse sage, es wäre böse, wenn ich das täte, aber um, Sie können es nachlesen in den Textbüchern, obendrauf muss zu verstärken, weil er nicht sehr viel LSD bekommen hat, schluckt er etwas Speed, Amphetamin. Und das verstärkt die Wirkung von LSD kolossal. So sehr kolossal, dass dieses System hier gedämpft wird. Wenn man dieses System dämpft, kommt ein partieller Sinnesentzug zustande. Und dieses System fängt dann an mehr zu arbeiten. Aber dieses System wird auch beeinträchtigt durch das verzerrte Bild, das da reinkommt. Und er halluziniert schrecklich. Das Bild, das er hier bekommt, das elektronische Bild, ist ein Zerrbild, sodass er die Panik bekommt. Nun, er hat es nur einmal getan, dieser junge Mann. Und eine Woche ist er nicht geflogen und dann flog er wieder. 6 Monate später war er oben in einem Starfighter und als er zurückkam zu dem Flugplatz, Militärflugplatz, funkte herunter, meine Landungsräder sind blockiert. Ich kann nicht landen und ich habe nur Benzin für 10 Minuten. Nun, sofort war der Offizier zur Stelle und redete autoritativ mit ihm. Es ist sehr wichtig, dass man das tut. Denn der Mann fing an, durcheinander zu reden. Er sagte, er sehe 2 Pisten statt eine. Und wenn das geschieht in so einer Maschine, ist es sehr böse bestellt. Und dieser Mann stand da in dem Kontrollturm und er redete autoritativ mit ihm, wie man das Handbetrieb anmacht und die Räder runterbekommt. Und er sagte, du gehst 2-mal rum, pumpst die Räder runter und wir leiten dich automatisch rein, was sie getan haben. Was war dem Mann passiert? Als er in diese Stresslage kommt, und morgen spreche ich über Stress in diesem Gymnasium hier in der Nähe, als er in diese Stresslage kam, gab es sehr viel Adrenalin von der Nebenniere in die Blutbahn, einen riesigen Stoß. Nun, wenn ein riesiger Stoß von Adrenalin in die Blutbahn kommt und man daran gewöhnt ist, oder man hat es gelernt zu halluzinieren, das kann man auch tun, dann wird das Adrenalin nicht schnell genug abgebaut, chemisch gesehen in der Leber, sondern baut sich selber um in Adenochrom. Und Adenochrom funktioniert genau wie LSD. Und so bekommt man, was man nennt, einen Flashback. Flashback heißt, dass man eine Drogenerfahrung bekommt, die subjektiv ist. Er wusste, dass er oben war, und wusste, dass diese Erscheinung von zwei Pisten, dass das subjektiv war, aber seine Objektivität lief neben seiner Subjektivität. Was geschehen war, ist, wenn man einmal mit dem Körper spielt, mit halluzinatorischen Agenten dieser Art, ist es sehr leicht auszuflippen ohne Droge. Und das ist eine psychosomatische Krankheit. Die Amerikaner haben recht. Die sagen, wenn ein Mensch einmal LSD, Haschisch oder Speed genommen hat, oder wenn er sie gar zusammengenommen hat, darf er nicht einen Verantwortungsposten innehaben. Denn sein Charakter wird unstabil sein. Wenn er in Stress kommt, wird er einen Flip-out haben, einen Flashback haben, und er ist unstabil. Als Mensch kann man nicht gebrauchen für Arbeiten, die sehr gefährlich sind. Das ist eine Sache, die man heutzutage, wo Drogen sehr missbraucht werden, dass man sehr genau überlegen muss, ehe man Drogen probiert, denn die psychosomatischen Krankheiten davon kommen, beeinträchtigen die Stabilität des Charakters und machen den Charakter labil. Ich hoffe, dass Sie mir das abnehmen. Ich musste sehr kurz sagen, wie es ist. Wenn Sie es nachlesen wollen, ist es in Ursachenbehandlung der Drogenepidemie. Jetzt gebe ich Ihnen ein letztes Bild, was sehr wichtig ist, von psychosomatischen Krankheiten. Hier haben wir einen Mann, der sehr exponiert ist im Leben und sehr tüchtig ist bei der Arbeit, und er bekommt sehr viel Unangenehmes. Er bekommt Briefe, die gar nicht nett sind. Er hatte Mühe mit seinen Kindern, weil er zu wenig Zeit für sie gehabt hat. Und dieser Mann ist nicht wie viele Männer. Viele Männer, wenn sie überbeansprucht werden, die hauen um sich, nicht wahr? Kennen Sie das? Die schlagen um sich. Ich habe das die Neigung selber, wenn es mir über den Kopf wächst, nicht wahr? Dann sagen wir, also hör mal auf, ich bin fertig. Eben Sache des Charakters. Nun, leider. Dieser Mann ist nicht so. Er ist ein stiller Typ. Und alles, was unangenehm ist, er sagt, das Beste ist, dass ich es nicht zeige. Und er schluckt es. Und er schluckt es. Und er schluckt es ins Unterbewusstsein. Es ist wie bei mir, nicht wahr? Ich bekomme viele Briefe und viele sehr nette Briefe. Leute sind sehr nett, dass sie sich die Zeit nehmen, mir zu schreiben. Ich kann nicht immer antworten, aber ich tue mein Bestes. Aber viele schimpfen schrecklich, nicht wahr, dass die Schreibmaschine heiß läuft, wenn sie schreiben, so ist die Schimpfe so. Und wissen Sie, ich kenne die Absender von denen, die das tun. Es gibt bestimmte Typen, die das tun und regelmäßig tun. Und wenn solche Briefe kommen, oh, noch einer von Ihnen. Wissen Sie, was ich tue? Das ist schrecklich, was ich jetzt sage. Ich exponiere mich. Ja, in letzter Zeit entdeckt, es ist ein Brief in meiner Schublade, liegt 6 Monate da. Ich tue es schubladisieren. Ich habe das nicht gelernt bei der Regierung, denn ich bin kein Politiker, aber ich habe den Eindruck, nach der Geschwindigkeit, mit der ich meine Briefe bekomme, dass sie das gleiche auch tun. Also ich muss sagen, ich bin Kollege mit denen auf dem Gebiet. Ich schubladisiere es. Und die Psychologen sagen, dass wenn man schubladisiert, psychologisch gesehen, dass man Kandidat ist für eine Psychose. Darf ich jetzt das sagen, wie das funktioniert? Das Gehirn funktioniert wie mein Verdauungssystem. Aber mein Verdauungssystem hat einen Mund, und da tue ich mein Essen rein. Nun, ich habe heute zum Mittag, wie Sie sehen, gut gegessen. Und das geht runter. Und das, was ich gegessen habe, wird chemisch behandelt, sodass es löslich wird. Und die Wiener Schnitzel, die ich gegessen habe heute, Sie sind jetzt, Sie sehen es, ein Teil von mir. Ich könnte Sie nicht mehr trennen von mir. Die Kalorien, die ich habe, um zu pusten und mit Ihnen zu reden, und die Gedanken, die ich entwickle, denn der Computer braucht auch Kalorien, nicht wahr? Also Kilojoules, wenn Sie es wollen heute, braucht alles, um das zu tun, was ich jetzt tue. Und das, was ich einnehme und verdauen kann und zu einem Teil von mir machen kann, das bereitet mir keine Mühe. Das macht mich froh und gibt mir die Kraft, das zu tun und Mann zu sein, wie ich bin. Nun, es gibt aber etwas, was nicht so leicht ist. Ich habe viele bewusst Fasern gegessen heute, die unverdaulichen Fasern, die nötig sind, um die Verdauung anzuregen. Sehr wichtig, dass wir das tun, und wenn wir nur Weißbrot essen, tut man das nicht. Nun, das Ergebnis ist, dass in jedem Essen, das ich einnehme, das, was verdaulich ist und verständlich ist, dass das über den Ereignishorizont meines Verdauungssystems geht, irreversibel. Die Erdbeeren, die ich gegessen habe, kommen nie zurück in meinen Magen wieder als Erdbeeren, nicht wahr? Das ist ein Einbahnsystem, und sie werden aufgelöst und sind in meiner Blutbahn und sind nicht mehr Erdbeeren, sie sind ich, nicht wahr? In der Hinsicht. Nun, das haben Sie bekommen, das, was löslich ist. Aber es ist nicht so naiv, wie Sie denken. Es ist auch akademisch sauber, was ich sage, nur sehr schwierig zu sagen. Es gibt mancherlei, was ich gegessen habe heute, was ich nicht verdauen kann. Und was nicht zu einem Teil werden kann von mir, was unlöslich ist. Nun wissen Sie, wenn ich nicht für Darmhygiene, Entschuldigung, ich rede jetzt strikt medizinisch mit Ihnen, für Darmhygiene sorge, leide ich an Verstopfung. Und wenn ich an Verstopfung leide, bekomme ich ein pickliges Gesicht und einen Atem, der nicht frisch ist, und ich werde krank. Ich gehe zum Arzt und er sagt, Herr Professor, ich hätte Besseres von Ihnen gedacht, hier haben Sie etwas Magnesiumsulfat und das will ich Ihnen schon helfen. Er gibt mir eine weiße Pille und einen Tag habe ich Katharsis. Sonst sagen Sie, ich sei nicht salonfähig. Ich war mit Ihnen am letzten Abend und das wäre ein schlechter Eindruck, den ich hinterlassen soll. Aber wissen Sie, ich bin auf diese Katharsis angewiesen. Sie auch. Und wenn Sie nicht regelmäßig für Darmhygiene sorgen, werden Sie krank. Sie müssen die Gifte loswerden. Sonst können Sie nicht leben. Weiß jeder Arzt. Nun, die Seele, die Psyche, ist ähnlich. Nur hat die Psyche fünf Münder. Die Augen, die Ohren, der Geschmack, Geruch, Propriozeption. Und alles, was da hineingeht, wird hineingespeist und verdaut und elektronisch verarbeitet. Und das Gehirn ist ein Organ wie der Magen und der Darm. Das Gehirn versucht, Sinn zu extrahieren. Die Probleme, die reinkommen durch meine Ohren und durch meine Augen, löslich zu machen. Wenn ich meine Probleme nicht löslich machen kann, sind sie für das Gehirn unverdaulich. Wenn sie überschüttet werden von Problemen, die sie nicht löslich machen können, leiden sie sehr leicht an Frustration. Denn der Magen ist gebaut und der Darm ist gebaut. Und das, was ich einnehme durch den Mund, zu einem Teil zu machen von mir, weil ich es verdaut habe, was ich da reingetan habe. Und das Gehirn von Homo sapiens lebt von Sinn. Und wenn das Leben sinnlos ist, wird man sinnlos. Haut um sich. Das ist die Basis von der Unzufriedenheit in der modernen Welt. Dass wir wunderbare Technik haben, und das Leben immer sinnloser wird. Nun, wenn das Leben sinnlos wird und unverdaulich wird,
muss es eine Methode geben, wie in meinem Magen- und Darmtraktus. Ich muss das, was ich nicht verdauen kann und was mich vergiftet, loswerden. Nur tut der Mensch, wenn er Probleme bekommt, durch seine Augen und durch seine Ohren, er hat keinen Ausgang in seiner Psyche, wie wir einen Ausgang haben in dem Soma. Er kann das Problem nicht loswerden. Ich war in der Universität Bern vor einiger Zeit. Und als ich aus der Universität rauskam nach einem Vortrag, lief ein Mann an mir vorbei und brüllte all das Unrecht aus, was ihm widerfahren war. Die Polizei, die Behörde, seine Frau, seine Kinder, die ganze Welt war falsch und er brüllte es aus. Und wissen Sie, er schrie den ganzen Abend und wurde es nicht los. Man kann es nicht loswerden. Das ist das Problem. Der Darm, das Soma, hat einen Ausgang für Gifte. Aber die Seele, die Psyche, findet schwierig einen Ausgang. Wissen Sie, die Psychiater sagen, es ist so schwierig, die Leute zu einer psychologischen Katharsis zu bringen, dass sie selbst LSD eingegeben haben, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie das loswerden, was sie plagt. Selbst LSD haben sie probiert. Sie arbeiten stundenlang, um einen Menschen zur Katharsis zu bringen. Wissen Sie, was die Bibel sagt dazu? Dass man das, was sie plagt, kategorisieren kann. Erstens sind es die Probleme, die sie haben in ihrem Studium. Die Probleme mit dem anderen Geschlecht. Und dann die Probleme mit ihrem Schöpfer. Und wenn sie diese Probleme nicht irgendwie lösen können, schubladisieren sie sich ins Unterbewusstsein, genau wie Freudenkompanie gesagt hat. Und sie schubsen immer mehr herunter, 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 bis das System überfüllt wird und eine Psychose entsteht. Wissen Sie was? Mein ältester Sohn Oliver, von gestern Abend, Oliver, ist Medizinstudent. Und er sagte, von seinen Kommilitonen letztes Jahr, sind 5 in die psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Und es ist keine große Universität. Vor lauter Problemen, die sie nicht loswerden können. Wie soll man aus meinem Unterbewusstsein und aus ihrem Unterbewusstsein das, was sie nicht verdauen können, seines Probleme, seine Sünde gegen Menschen oder gegen Gott. Wie sollen sie das Zeug loswerden, dass sie wirklich zu einer Katharsis kommen? Denn jeder Psychiater, der sein Fach kennt, weiß, dass man es tun muss. Sonst vergiftet man sich. Die Bibel sagt Jesus, dass wenn ein Mensch zuerst einsieht, dass er diese Probleme loswerden muss oder die Sünden loswerden muss. Das ist das Erste, dass man es einsieht und nicht einfach ins Unterbewusstsein schiebt, wo man es nicht mehr bewusst ist, sondern dass man es rausholt aus dem Unterbewusstsein, sagt, es war falsch, es ist ein Problem, es ist Sünde, ich habe Unrecht getan. Und dann sagt die Bibel, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, unsere Sünde zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinigkeit. Nun, liebe Freunde, wenn Sie jemals gekannt haben, was die erste Art von Verstopfung ist, unsere Nachbarin hat Krebs im Darm und ist gestern operiert worden und die Qualen, die diese alte, liebe Dame erlitten hat, weil sie keinen Ausgang mehr hatte. Und die Freude von ihrer Tochter heute, dass die Operation gelungen ist und die Katharsis ist da, da ist sie wieder sich selbst. Und genau das Gleiche im übertragenen Sinne geschieht bei 100% allen Menschen, die Probleme haben, die sie nicht lösen können. Darf ich Ihnen dieses Wort sagen? Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Als ich zu der Erkenntnis kam, gibt es hier einen Mann, eine Frau, die Sorgen hat. Dann lade ich Sie bitte ein, gehen Sie zu dem Herrn Jesus, der in dem Transzendenten ist und doch in unseren Herzen, weil wir Hybriden sind, zwischen Transzendenz und Immanenz. Gehen Sie zu ihm und sagen Sie es ihm. Aber tun Sie es nicht, wenn Sie nicht in Ihr Kämmerlein gehen, wo Sie stille sind mit ihm, sonst werden Sie es nicht erfahren. Gehen Sie in das Kämmerlein und bekennen Sie ihm: Herr, du bist Mensch gewesen wie ich. Du bist gestorben am Kreuz wie ich. Und du bist Mensch geblieben. Denn Jesus zu Rechten der Höhe Gottes weist sich aus als Mensch durch die Male in seiner Hand, in seinen Händen, in seinen Füßen. Und Gott, das ist das Wunderbare der christlichen Botschaft, dass Gott, der Unfassbare, der Ferne, unser Schöpfer, durch Jesus, der Nahe, in meinem Herzen ist. Und wenn er als Mensch und Gott mich versteht, dann trägt er meine Sorgen und löst er meine Probleme für mich. Und ich habe Katharsis. Aber das ist das Erste. Das Zweite ist die Sünde. Das, was Sorgen trennen, uns nicht notwendigerweise von Gott, aber Sünde trennt uns. Wenn ich mich gegen sie versündige, bin ich getrennt. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und zu reinigen. Da haben Sie die Katharsis. Und ein Mensch, der das tut, lernt dieses. Die Verbindung mit dem Transzendenten wird wiederhergestellt. Und wenn der Geist dann wieder anfängt zu funktionieren, weil der Geist die Transzendenz in Jesus vermittelt, wenn der Geist anfängt zu funktionieren, greift das über auf die Psyche. Und die Psyche wird mitgereinigt und mit froh. Und die Psyche greift über auf das Soma und ein Mensch wird strahlend. Oh, wie oft habe ich das gesehen, dass man die Menschen holistisch behandeln muss. Wenn ein Mensch deprimiert ist, hilft es nicht, ihm einfach ein Amphetamin, ein Vekamin zu geben. Was er braucht, ist eine holistische Behandlung. Und wenn die Sorge die ist, dass der Mensch nicht funktioniert, weil er ein Drittel tot ist, sein Geist hat keine Verbindung mit Gott. In dem Augenblick, wo die Sorgen getragen werden und die Sünde beseitigt wird, steht der Herr Jesus in unseren Herzen auf. Und das ist die christliche Botschaft der psychosomatischen Krankheiten, die uns plagen. Der Mensch muss geheilt werden, Leib, Seele und Geist. Und wenn er so geheilt wird, dann wird er untadlich und froh und ohne Fehl vor ihm stehen an dem Tag, wo er wiederkommt. Sie denken nicht, dass der Jesus die Welt so gemacht hat, um sie so zu lassen, wie sie ist. Und wir Menschen haben Zeit gehabt, zu prüfen, zu probieren, es gut zu machen, was je ist. Er hat gesagt: Siehe, ich komme zurück. Und ich mache alles neu. Zuerst in den Menschen selber. Wenn ich dann die Menschen selber neue Menschen gemacht habe, dann werden wir eine neue Welt haben, wo Gerechtigkeit wohnt. Und ich freue mich, dass das die positive christliche Botschaft ist. Neue Menschen für eine neue Welt. Und wir können anfangen heute Abend. Sie können es tun, wo Sie da sitzen. Sie können nachher in Ihr Kämmerlein gehen und das praktizieren, was ich gesagt habe. Und dann haben Sie die holistische Behandlung von sich selbst, die psychosomatische Behandlung des Menschen. Ich danke Ihnen recht, recht herzlich für Ihre große Geduld mit mir. Da haben Sie die anderen Fragen, bitte.
Zweiter Komplex ist sehr oft angesprochen worden. Hilft Meditation, TM und so weiter zur Katharsis?
Das ist eine sehr gute Frage. TM ist hochgekommen, weil die Christen vergessen haben, was das kleine stille Kämmerlein ist. Und deshalb haben sie ein kleines stilles Kämmerlein reingebracht, weil die Christen das vergessen haben. Aber der Christ, wenn er in sein Kämmerlein geht, konzentriert sich nicht auf den unfassbaren Gott. Denn da gibt es nur Verwirrung. Er konzentriert sich auf die Person eines Menschen. Wenn ich mich konzentriere auf die Person eines Menschen, kann ich meine Gedanken ganz anders konzentrieren, als wenn ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was unfassbar ist. Also die Meditation von einem Christen ist sehr wichtig, weil sie uns Einsicht gibt auf die Persönlichkeit Jesu. Wenn ich mich aber konzentriere ins Leere, komme ich auf allerlei halluzinatorische Gedanken, psychologisch und physiologisch gesehen, genau wie NASA gelernt hat mit den Astronauten. Also TM ist gut vom Standpunkt der Meditation, dass man stille wird. Aber es ist schlecht, wenn man stille wird über nichts. Man muss stille werden über eine Person, die Superperson des Universums, nämlich Jesus Christus. Und dann das Kämmerlein bringt als Ergebnis die Gemeinschaft mit ihm, der Gemeinschaft mit uns haben will.
Darf ich daran noch gerade anknüpfen, an das stille Kämmerlein? Hier wurde eben gefragt, ob es nicht gerade dort in einem solchen Raum, zum Beispiel Studentenwohnheim oder dann Altersheim oder so, gerade besonders zu Psychosen kommt.
Ja, ich würde sagen, dass wenn die Menschen sich isolieren und ins Leere kommen, wie in der Einsamkeit eines Altersheims. Da ist die Gefahr. Und auch bei TM findet man die gleiche Gefahr. Aber wenn die stille Stunde gehalten wird zwischen dem Heiland und mir und anderen und mir, die den Heiland lieb haben, das ist, wo die Psychosen geheilt werden. Die meisten Menschen werden krank vor Einsamkeit. Und die Meditation ist da, um die Zweisamkeit, wenn ich so reden darf, zwischen dem Herrn Jesus, der Gott ist in fassbarer Form, und mir herzustellen. Und das ist heilend in Bezug auf Psychosen. Einsamkeit ist eine schreckliche Ursache von Psychosen, besonders unter Studenten.
Dann vielleicht als vorletzte Frage, was ist Sünde? Verschiedentlich angesprochen worden.
Ja, was ist Sünde? Da habe ich gemerkt, wie die Gesichter sauer wurden, als ich das Wort benutzte. Denn viele in landeskirchlichen Kreisen und auch unter unseren Freunden, die katholisch sind, die haben eine Sonderbedeutung für das Wort Sünde. Ich gebe Ihnen die biblische Definition. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Und was ist das Gesetz Gottes? Nicht schwierig. Sie können sagen, die 10 Gebote, wenn Sie wollen. Und bedenken Sie ganz besonders an die Gebote über Geschlecht. Oder Sie können es so zusammenfassen, wie Jesus getan hat. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn wir unseren Gott so lieben, wie wir uns selbst lieben und unsere Nachbarn lieben, wie wir uns selbst lieben, dann haben wir das Gesetz erfüllt. Und Sünde ist die Übertretung dieser Regel Gottes. Und wenn man das durchführen könnte, was wären all diese Panzerwagen draußen nötig? Es würde alles lösen, wenn man nur das einfügen könnte.